Wir lesen Vers für Vers durch die Bibel in unseren Gottesdiensten und versuchen das, was wir lesen, auf unser Leben anzuwenden. Wir haben vor 2 Wochen den Jakobusbrief begonnen und wir sind bis zum Vers 12 gekommen, beziehungsweise Vers 11 im Kapitel 1. Wir machen im Vers 12 weiter. Wer eine Bibel sich ausborgen möchte, hinten sind ein paar. Es hilft, wenn man mitlesen kann. So, ich glaube, alle Kinder sind draußen, gell? Wir haben ein heißes Thema heute. Wisst ihr, die Bienchen und die Blümchen? Ja? Oder besser gesagt, heute wollen wir drüber reden, was tun wir, damit die Bienchen und die Blümchen nicht zusammenkommen? Wisst ihr, was ich meine, oder? Okay, heute geht es um Empfängnisverhütung. Aber nicht so, wie ihr denkt, allgemeiner. Also eigentlich geht es um Umgang mit Versuchungen. Aber ich habe dem den Titel gegeben, geistliche Empfängnisverhütung. Wenn ich mit Umgang mit Versuchungen angefangen hätte, wärt ihr nicht so aufmerksam, wie ihr gerade seid. Also lasst uns die ersten Verse lesen hier, oder unsere Verse lesen hier. Wir lesen die Verse 12 bis 18, dann seht ihr, worum es geht. Glückselig, also glücklich in seiner Seele, der Mann, der Versuchung erduldet. Und da sind die Frauen genauso mit gemeint. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie die Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Lieber Vater, danke für dein Wort heute Morgen. Sprich zu uns und mach's uns persönlich, was das für uns persönlich bedeutet. Amen. Jakobus schreibt an verfolgte Christen, an zerstreute Christen, die von Jerusalem zerstreut wurden. Also Christen aus dem jüdischen Hintergrund, die von den Juden, die sich nicht zu Jesus bekehrt haben, im Kontext verfolgt wurden. Und Jakobus hat ihnen geschrieben, er achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt oder Versuchungen, Herausforderungen. Es ist so wie der TÜV für unseren Glauben. Ja, wie der Stempel, geprüfte Qualität. Diese Dinge, diese Herausforderungen, die stärken unseren Glauben, die lassen uns reifen. Wir haben letztes Mal über unsere Muskeln gesprochen, über die Muckibude. Ja, Muskeln wachsen an Widerständen. Und wir brauchen Weisheit, wenn wir in so schwierigen Umständen sind. Und auch darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Wir dürfen ihn bitten, wenn uns Weisheit mangelt. Und dann haben wir ein konkretes Beispiel gesehen. Er hat über Armut und Reichtum gesprochen. Also sehr viel von unserem Leben wird ja durch unser Zeug bestimmt. Armut und Reichtum, was bevorzugt ihr? Wer ist für Reichtum? Wer ist für Armut? Ah, es gibt wenige Franziskaner unter uns. Warum eigentlich? Warum wollt ihr reich sein? Damit ihr mehr geben könnt für das Reich Gottes, damit ihr Unterschied machen könnt für Jesus in dieser Welt? Also beides ist eine Herausforderung. Jedes hat so sein besonderes Set, sein besonderes Bündel an Versuchungen. Was ist der Versuchung von Reichtum? Ja, Geld ist Macht, oder? Eine Versuchung ist wahrscheinlich, stolz zu sein, selbstgenügsam zu sein, unabhängig von Gott, sich selbst zu vertrauen statt auf Gott. Deswegen hat Jesus so ein Bild gegeben von dem Kamel durch ein Nadelöhr. Ne, so. Also wenn ich Jesus richtig verstehe, ist es eigentlich herausfordernder, reich und wohlhabend zu sein, als arm zu sein. Das betrifft die meisten von uns. Wir gehören zu den Top 5% mindestens der reichsten Menschen dieser Welt. Was ist die Herausforderung für den Armen? Das hat die verfolgten, zerstreuten Christen betroffen. Was könnte eine Herausforderung für die sein? Ja, Unzufriedenheit, vielleicht Neid, Eifersucht. Schau mal, was der sich leisten kann und ich habe nichts. Vielleicht sogar Bitterkeit und Hass gegen die, die mir das eingebrockt haben. Vielleicht sogar eine Versuchung, Kompromisse einzugehen, um reich zu werden. Hey, die Tür von der Bank steht offen. Im Extremfall. Vielleicht, und darüber hat er auch gesprochen, na, so auf sich selbst drunter zu sehen. Hey, ich bin Loser, ich kriege nichts hin. Entmutigung, Enttäuschung von Gott, vielleicht Zweifel, Sorgen. Und in all dem, Vers 12, glückselig, glücklich in der Seele, der Mann, der Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Also der erste Tipp, den wir hier sehen, ganz praktisch, wenn wir durch eine herausfordernde Zeit gehen, ist, dass wir Perspektive bewahren, eine ewige Perspektive. Es ist es wert, zu erdulden, zu ertragen, standhaft zu bleiben, festzuhalten an Jesus. Weil Standhaftigkeit wird belohnt in der Ewigkeit, mit ewigem Leben. Und Ausdauer ist ein Riesenthema, oder? Also wenn wir erfolgreich sein wollen im Leben, brauchen wir Ausdauer. In ganz verschiedenen Bereichen, auch im geistlichen Bereich, oder? Denk an die Schule. Du musst dich hinsetzen und lernen, damit du vielleicht in der Zukunft mal einen guten Job bekommst. Also jetzt durchhalten für einen Benefit sozusagen in der Zukunft. Sport, Simon, oder? Du trainierst auf den Marathon von mir aus hin. Anstrengend, durchhalten, Ausdauer, durchbeißen, es tut weh, es zieht rein. Warum machst du das? Wegen der Medaille im besten Fall. Oder einfach der Genugtuung, auch was es geschafft zu haben. Aber du musst dich jetzt gerade verleugnen und jetzt gerade aushalten und durchbeißen, um etwas, was in der Zukunft liegt. Kochen zum Beispiel, oder? Du musst, oder musst nicht, aber wenn du wartest, bis die Pizza durch ist, hast du einen viel höheren Benefit, als wenn du sie halb roh isst. In der Liebe ist es oft so, ne? Ich denke an meinen Bruder. Ist voll cool, mein Bruder hat seine erste Freundin geheiratet. Und sie war erst noch nicht so weit, wo er sie angesprochen hat. Er hat gesagt, ah, lass uns nur Freunde sein. Und er hat sie gedacht, okay, lass uns Freunde sein. Und dann haben sie sich ständig getroffen und er hat das wirklich so mehrere Jahre, so ich glaube so 2-3 Jahre durchgezogen, bis sie dann Buße getan hat und es sich doch anders überlegt hat. Aber er hat durchgehalten, er ist dran geblieben, Ausdauer, um diese Frau zu gewinnen, die er geliebt hat. Sparen ist so ein Beispiel, oder? Ich spare jetzt was an, um mir in der Zukunft ein Haus leisten zu können, von mir aus. Ich muss jetzt zurückstecken, ich muss jetzt ausharren, um etwas in der Zukunft. Und so im Glauben ist es genauso. Ausharren, Geduld in Anfechtungen. weil hey, in der Zukunft, wir wissen, was kommt, wartet der Siegeskranz des Lebens auf uns. Es wird es wert sein. Es baut guten Charakter. Und ja, die Versuchung für diese verfolgten Christen war natürlich, okay, ich mache ein bisschen halblang mit meiner Nachfolge, ich stecke ein bisschen zurück, im Extremfall, ich verleugne Jesus, dann ist alles wieder easy, ne? Problem gelöst. Und Jakobus sagt, nee, halte durch. Es ist es echt wert. Bleib dran an Jesus. Perspektive bewahren. Und dann als zweites am Ende von Vers 12 sehen wir Liebe, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Hey, das ist auch ein guter Schutz. Ein Freund von mir hat auf seinem Bildschirm vom Computer unten ein Foto von seiner Frau kleben. Er sagt, das ist mein Internetfilter. Das ist der beste Filter, viel besser als die, die du dir runterladen kannst. Ne? Und so ist es auch für uns, wenn wir wissen, dass Gott uns liebt und was er für uns getan hat, wenn wir das vor Augen haben, ja, wenn wir je zweifeln, hey, schau aufs Kreuz, wie sehr liebt Gott dich, so sehr aufopfernd, hingebungsvoll. Er hat alles für dich gegeben, so sehr liebt er dich. Und wenn ich ihn zurückliebe, das wird mich stärken in Versuchung. Ich meine, Liebe ist wahrscheinlich der stärkste Schutz. Und vielleicht auch das Wichtigste, ne? Wenn wir in Versuchungen drinstehen, nicht so sehr der Kampf gegen die Sünde oder gegen die Versuchung. Ja, wenn wir uns zu viel drum drehen, dann denk nicht an einen roten Elefanten. Nicht dran. Hast du gerade dran gedacht? Roter Elefant? Nicht dran denken, bitte. Ja. Wenn du dich drum drehst, woran denkst du? An den roten Elefanten, ja? Und so ist es auch, wenn wir so verbissen sind in den Kampf gegen Versuchung und Sünde und uns da ständig drum, das will ich nicht, das will ich nicht, was will ich nicht? Ah, jetzt habe ich schon wieder dran gedacht, so, ne? Besser ist es, die Beziehung zu stärken, statt verbissen zu kämpfen. Wenn ich verliebt bin in Gott, ja, dann will ich nichts machen, was ihm nicht gefällt. Das ist wie wenn du verliebt bist in deine Frau, in deinen Mann. Dann willst du nicht, dass die Beziehung Schaden nimmt oder da irgendwas dazwischen kommt. Also das ist auch ein Schutz. Und im nächsten Abschnitt stellt Jakobus jetzt die Frage, wer oder was ist schuld an unseren Versuchungen? Wer ist schuld, wenn wir sündigen? Ne? Und Jakobus, der Jakobusbrief ist jetzt ein bisschen so wie die Sprüche im Alten Testament. Also hat oft so eine Reihe von verschiedenen Aussagen. Kurzen, prägnanten Aussagen. Also wer ist schuld an der Versuchung? Ich meine, gerade wenn die Versuchung ist, enttäuscht zu sein von Gott, Gott anzuklagen, ihn zu beschuldigen. Ja? Denkt an Adam, den ersten Menschen. Er hat Mist gebaut und was hat er gesagt? Oh, Gott, die Frau, die du mir gegeben hast. Also eigentlich, ich meine, sie ist sowieso schuld, aber du eigentlich auch, Gott, ne? Ich denke an einen Freund von meinem Vater, so ein Altsozialist, ja, der hat sein ganzes Leben mit Gott nichts am Hut gehabt, also ein totaler Materialist eigentlich, so in der Politik und fett verdient, wenig geteilt, also richtig guter Sozialist halt. Ne? Und dann hat er einen Schlaganfall gehabt und ist im Rollstuhl gesessen. Und mein Papa hat den 80. Geburtstag gefeiert und ich habe den schon jahrelang nicht mehr gesehen, den Herrn. Und ich sage ihm Hallo und das Erste, was er zu mir sagt, mit dem da oben habe ich auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Okay. Habe gesagt, Herr so und so, wann haben Sie denn das letzte Mal Danke gesagt für all das Gute
in ihrem Leben. Ne? Ist schon interessant, die Leute sind Atheisten, solange alles gut ist, und für das Schlechte ist dann doch er zuständig. Ist ja voll widersprüchlich eigentlich. Aber wir machen das gern, gell? Wir schieben die Schuld gerne ab. Und Jakobus stellt das klar im Vers 13, er sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Na, er ist die Reinheit in Person, die Güte in Person, er ist perfekt. Er selbst aber versucht niemand. Also wir sehen im Buch Hiob, dass Gott erlaubt, dass Hiob versucht wird. Oder von Jesus lesen wir, er wurde von dem Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Ja, also ja, Gott lässt es manchmal zu. Und seine Motivation, wissen wir jetzt schon im Hintergrund, seine Motivation ist, uns zu stärken, nicht uns in die Pfanne zu hauen, okay? Das macht der andere, der Widersacher, der will uns in die Pfanne hauen. Gott will uns stärken, dieses Testsiegel auf uns drücken. Also er führt uns vielleicht in Versuchung oder in eine Testsituation, aber er selbst ist nicht der Versucher. In Markus 6 haben wir so eine Situation, auch wo Jesus die Jünger in einen Sturm schickt, um sie zu prüfen, um sie zu stärken, damit sie auch erkennen, was in ihrem eigenen Herzen noch drin ist. Na, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, warum Gott diese Dinge auch zulässt. Wir wissen aus dem 1. Korinther 10, Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Sondern er wird mit der Versuchung auch einen Ausgang schaffen, sodass wir sie ertragen können. Also die Absicht ist nicht, uns in die Pfanne zu hauen, sondern er gibt uns so viel, wie wir tragen können. Also du darfst in jeder Versuchung wissen, Gott ist bei dir. Gott ist am Wirken und du kannst sie bestehen. Gott lässt nichts zu, was deine Kraft übersteigt, mit seiner Hilfe natürlich. Aber wir dürfen auch beten, wie im Vater unser, führ uns nicht in Versuchung. Ich glaube, das ist der Gedanke wahrscheinlich. Gib uns nicht mehr, als wir tragen können. Versuchung, die uns überfordert. Aber Gott selbst versucht uns nicht. Wer ist der Versucher? Satan, ja, heißt so viel wie Versucher, gell? Teufel, ist gut im Hinterkopf zu behalten auch, dass wir uns in einem geistlichen Kampf, in einem geistlichen Konflikt befinden, ob uns das gefällt oder nicht, müssen damit rechnen. Teufel und seine Freunde, die leiden auch unsere Umstände, setzen uns Versuchungen vor die Nase. Ich meine, die beobachten uns die ganze Zeit, die wissen genau, wo unsere Schwachstellen sind. Und die gebrauchen Menschen, unwissende, ahnungslose Menschen auch, Dinge in der Welt. Teufel inspiriert genauso Menschen, wie Gott Menschen inspiriert und gebrauchen will. Also lass dich nicht überraschen oder sei nicht überrascht, ja, wenn du gerade Stress hattest mit deinem Ehepartner oder dich gerade einsam fühlst, dass dann gerade dann irgendwie so die Pop-Up-Werbung für Erotik oder sonst irgendwas auf dem Bildschirm poppt oder dieser nette Kollege sich plötzlich so viel Zeit für dich nimmt und dir besondere Aufmerksamkeit schenkt oder der verständnisvolle Kunde. Ich meine, das sind Dinge, ja, warum spielt das zusammen? Ja, da gibt's geistliche Mächte, die ein Interesse dran haben, dass wir auf die Schnauze fallen. Oder warum ist gerade, wenn du finanzielle Schwierigkeiten hast, dass dann irgendwie so ein bisschen ein zwielichtiges Angebot kommt so ein kleiner Kompromiss und da kannst du richtig Kohle machen oder so. Ne? Sind keine Zufälle. Die beobachten uns, die kennen unsere Schwächen, haben auch ein perfektes Timing in diesen Dingen. Petrus schreibt uns, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also wenn wir diese Realität ignorieren, dann sind wir eigentlich naiv, dann sind wir realitätsfremd, sie machen leichtes Opfer. Und natürlich gibt es auch immer wieder ahnungslose Menschen, naive Menschen, die sich gebrauchen lassen. Auch wir wollen auch keine Versuchung für andere sein. Ne? Also das ist denen meistens gar nicht bewusst. Denkt an Petrus. Jesus sagt, wer sagen die Menschen, dass ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Christus. Und Jesus sagt, der Vater im Himmel hat dir das gegeben. Das kommt nicht aus dir selbst, Petrus. Gott hat dich da inspiriert. Wow. Und dann fängt Jesus an, über sein Kreuz zu reden und sein Leiden zu reden. Und Petrus sagt, nee, Jesus, das soll dir nicht passieren. Und was sagt Jesus zu ihm? Geh hinter mich, Satan. Du bist mir eine Versuchung, du bist mir ein Anstoß, weil du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern du sinnst auf das, was der Menschen ist. Du denkst menschlich gerade. Und ich glaube, der Petrus hat es gut gemeint. Ja, der hat jetzt nicht gedacht, okay, jetzt schaue ich mal, ob ich Jesus in die Pfanne hauen kann. Nee, der hat beste Absichten gehabt natürlich. Aber doch sagt Jesus, du bist mir ein Anstoß. Jakobus wird im Kapitel 4 schreiben, das ist auch was, was wir im Jakobusbrief sehen, dass so diese Themen sich immer wieder durchziehen und er gibt uns immer wieder so kurze Abschnitte. Jakobus 4 wird er uns schreiben, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Widersteht und er wird fliehen. So wie Jesus in der Wüste. Dreimal hat der Teufel ihn versucht, verschiedenen Punkten, ja, Lust der Augen, Lust des Fleisches, Stolz, Hochmut, das sind so die drei Dinge. Und da hat er Jesus versucht. Und dreimal hat Jesus gesagt, nee, es steht geschrieben. Es steht geschrieben, es steht geschrieben in Gottes Wort. Und er hat Gottes Wahrheit dagegen gehalten und hat nicht nachgegeben. Und dann lesen wir, und der Teufel wich von ihm. Also sag nicht, Gott führt mich in, oder Gott versucht mich. Sag auch nicht, der Teufel ist schuld, wenn du sündigst. Der hat mich dazu gebracht, das war die Ausrede von der Eva. Ja, vielleicht hat er einen Anteil auch, da ist ein Anteil von außen. Aber Jakobus legt den Finger auf die Wunde, im Vers 14. Wundepunkt, den wir so gern verdrängen. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Also wir haben einen Verräter in uns, könnten wir sagen. Da ist so dieser alte Mensch, oder Fleisch nennt die Bibel das, ja, der Nachlass des alten Menschen, diese von Natur aus sündige Prägung, die wir von Adam mitbekommen haben, diese Impulse zu sündigen für uns, ja, also im ganzen Leben vor Christus, ja. Impulse, die da sind. Und im Römerbrief schreibt der Paulus drüber, Römer 7, ne, da ist, ich will das Gute tun, aber irgendwie ja, tue ich dann doch das, was ich nicht will. Und ich finde das Gesetz in mir, dass ich das Gute tun will, aber trotzdem ist so das Böse vorhanden. Und das ist dieser Konflikt, der in uns stattfindet. Und Jakobus sagt uns hier, die eigene Begierde, also das Problem ist in mir. Diese Lust, diese sündigen Begierden im Herzen. Und denkt jetzt nicht nur an sexuelle Lust, das ist vielleicht so das Erste, woran wir denken, wenn wir das Wort Lust hören. Wobei sexuelle Lust ja an sich ja kein Problem ist, wenn es im richtigen Rahmen ist, ne? Aber diese Lust, das außerhalb von Gottes Rahmen zu befriedigen. Denkt zum Beispiel auch an die Lust, sich zu rächen. Sich zu rächen, dem was auszuwischen, der mir was rächen. Ich bin Österreicher, Entschuldigung. Dem was auszuwischen, der mich verletzt hat oder der mir was angetan hat. Das kann eine echte Versuchung sein. Denkt an die Versuchung, länger zu zocken, als gut für dich ist. Ja, das kann sich zur Sucht entwickeln. Oder Habsucht. Also Lust auf Zeug, was ich eigentlich nicht wirklich brauche. Kauflust oder neidische Gedanken, Faulheit, Lust auf dem Eis oder den Kuchen, wenn ich mich eh schon überfressen habe. Kennt ihr das? Ehrsucht, Lust nach Anerkennung, Stolz, Lust auf einen Nervenkitzel, so Adrenalin-Junkies. Porno, was immer es ist. Ne? Jeder von uns ist potenziell zu jeder Sünde fähig, würde ich sagen. Wir sind ein bisschen unterschiedlich gepolt. Ja, so unser Fleisch, unser alter Mensch, für den einen ist das mehr eine Versuchung als für den anderen. Dafür hat der die Schwachstelle
woanders. Potenziell sind wir zu allem fähig. Und ich meine, unsere geistigen Feinde kennen uns genau und die haken dann halt auch genau da ein, wo sie wissen, da ist unsere Schwäche und bringen uns so maßgeschneiderte Versuchungen. Und das wäre so ein dritter Punkt, einfach Bewusstsein zu haben, dass ich schwach bin. Okay? Im 1. Korinther 10 schreibt Paulus, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Also die so selbstsicher sind und sagen, ah, mir könnte das nicht passieren. Jesus hat den Jüngern gesagt, wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt. Euer Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also lasst uns beten, solange der Geist willig ist, damit wir dann stark sind, wenn die Versuchung da ist. Wenn wir da anfangen zu beten, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen spät. Also mal ganz ehrlich, persönliches Beispiel so von der größten Krise wahrscheinlich in meinem Leben, nach meiner Bekehrung zumindest. Ich war immer so eher der brave Junge, ja, moralisch gutes Leben, das haben meine Eltern so und die Kirche, wo ich aufgewachsen bin, die haben nichts von Jesus erzählt, aber immer gesagt, hey, sei ein guter Mensch, ja, tu gute Dinge. Und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich bin ich im Vergleich zu meinen Schulkollegen oder so eigentlich ein ganz guter Kerl, ne? Und irgendwie habe ich das auch mitgenommen, so in mein christliches Denken dann, so, ja, Gott kann mich gebrauchen, weil ich ja ganz guter Kerl bin, ne? Also nicht perfekt, das war mir schon klar, aber ne? Hab's nicht richtig so versemmelt. So richtig, also wirklich böse Sachen. Ne? So. Und ich habe, wenn ich dann irgendwo gehört habe oder gelesen habe, oder ist irgendein Mann Gottes ist gefallen, ja, der hat Ehebruch begangen, Affäre, ich habe die Leute verachtet. Ich habe mir gedacht, ich habe kein Problem damit, ja, mir wird sowas nie passieren. Und dann hat der Herr eine Situation erlaubt, wo er mein Herz geprüft hat und mir gezeigt hat, was da drin ist, ja, dass ich potenziell sehr wohl zu Ehebruch fähig bin und mich jetzt fast auf die Schnauze gehauen. Das ist eine lange Story, will nicht ins Detail gehen, aber im Prinzip hatte gute Freunde, Ehepaar, wusste nicht, dass die eine totale Krise haben eigentlich, nach außen sah alles ganz toll aus und irgendwie, ja, habe dann Gefühle entwickelt für die Frau und die für mich und am Ende war ein Riesenkampf, ja. Gott sei Dank, er hat uns beschützt, aber das hat mich ein paar Jahre gekostet, ja, sage ich mal. Das war schon ein Riesenkampf. Und deswegen hier sei dir bewusst, dass du schwach bist. Ja? Denk dir nicht, hey, ich stehe drüber, mir könnte das nie passieren. Was immer das in deinem Kontext ist, ja, vielleicht ist ja was ganz was anderes. Also ich würde jetzt nie jemanden umbringen, bis dich dann einer so verletzt, dass du wirklich dran denkst, also zumindest an Rufmord. Aber wie kann ich dem eine, das ist auch ein Beispiel, was Jesus gebraucht hat übrigens, gell? Anwendung aus diesem Punkt 3 ist, hey, lass uns Versuchungen so weit möglich ist aus dem Weg gehen. Schaffen eh nicht. Ich meine, wir leben in einer Welt voller Versuchungen, aber wir müssen es ja nicht noch suchen. Es ist eh unvermeidbar, sagt uns Jesus, dass Versuchungen kommen. Also wenn du ein Problem hast mit Alkohol, dann verbring deine Freizeit nicht in der Bar. Okay? Muss ja nicht sein. Mach Sport oder sonst irgendwas. Und da muss ja nicht sein, dass du dich in die Sauna zu den nackten Frauen hockst oder irgendwelche zwielichten Filme anschaust, um dir zu beweisen, dass du dich eh unter Kontrolle hast als Kerl und dass du nicht hinschauen wirst oder so. Ne? Völliger Quatsch. Ne? Oder wenn Zucker deine Droge ist, dann geh nicht durch Süßigkeitenregal und sage, ich werde dich nicht essen und ich auch nicht und ich auch nicht. Das macht keinen Sinn. Ja? Warum dich selber in Versuchung bringen? Das ist nicht stark, das ist blöd, okay? Wenn du sowas magst. Und zweitens, wenn du unversehens in der Versuchung kommst, wenn es geht, dann lauf weg. Ich meine, du musst ja niemandem was beweisen. Ja? Denk an Josef, den die Frau seines Chefs angemacht hat. Oh, Josef, komm, ist niemand da. Hier ist so eine schöne Couch.
lass uns miteinander schlafen. Die sind wirklich so nachgelaufen, ja. Und dann hat sie ihm am Gewand gepackt, ja. Dem, weiß nicht, ob sie in die Hose runtergezogen hat oder so. Die haben halt so Gewänder gehabt, aber die wollte wirklich hier mit allem, was es zur Verfügung steht, hat die den angemacht, ja. Und Josef hat das Kleidungsstück, was immer es genau war, in ihrer Hand gelassen und ist in der Unterwäsche davongelaufen. Das ist Weisheit. Lauf davon. Renn zu deinen Brüdern. Das habe ich gemacht in der Situation damals. Ehemann war ja auch mein guter Freund, angerufen, gesagt, hey, komm, das geht ab hier und noch 2, 3 andere Brüder haltet mich verantwortlich. Das ist total, ich brauche Hilfe. So, das ist Weisheit. Aber lass diese Versuchung und unser Fleisch nicht irgendwie da zusammenkommen, das Zusammentreffen. Ich meine, wenn dieser Typ hier, den du dem Hals umdrehen willst, dich anpöbelt, dann wechsel die Straßenseite. Musst ja nicht in eine Schlägerei gehen mit dem. Was immer es ist, vermeide die Empfängnis sozusagen. Wenn deine Versuchung am PC ist, dann stell den PC ins Wohnzimmer. Oder bau dir einen Filter ein. Oder wenn es ganz krass kommt, schmeiß ihn aus dem Fenster. Jesus hat gesagt, lass uns krass umgehen. Schneid es ab, wirf es weg. Erinnert euch an Matthäus 18, dieses krasse Bild, wenn ich dein Auge zur Sünde verführe, dann reiß es aus und wirf es weg. Wenn ich deine Hand zur Sünde verführe, dann schneid sie ab und wirf sie weg. Nicht wörtlich, bitte, okay? Das ist krasse Bildsprache, aber was er sagt, hey, schneid die Versuchung ab. Ja, wir müssen noch nicht rumspielen und irgendwie, es macht keinen Sinn. Schneid es ab, wirf es weg. Das ist schlicht und einfach Weisheit. Und wir sehen jetzt hier diesen Prozess der Versuchung, wie Versuchung funktioniert. Also diesen Entwicklungsprozess der Sünde eigentlich. Es beginnt entweder mit einem Impuls von außen. Ja, da ist irgendwas, was irgendwas in mir triggert. Oder vielleicht kommt der Impuls von innen. Und ich suche nach irgendwas da draußen, okay? Aber das sind diese beiden Anteile sind da. Da ist eine Versuchung, was immer es gerade ist. Vielleicht ist es die zarteste Versuchung, seit es Schokoladen gibt, ja? Da ist irgendwas da draußen und da ist was in mir drin. Und das reagiert miteinander. Also so wie beim Angeln, oder? Du hast einen Fisch und du hast einen Wurm. Und die Fischer, die Angler von euch wissen das, je nach Fischart triggert den einen Fisch das mehr, den anderen Fisch das her und du versuchst die Versuchung so maßzuschneidern, damit du diesen Fisch fangen kannst. Na so, genauso ist es eigentlich bei uns in unserem geistigen Leben. Also ich war jetzt noch nie versucht, ein Wurm wäre jetzt keine Versuchung für mich. Vielleicht für euch, für mich. Ich hatte noch nie den Wunsch, einen Wurm zu fressen. Ich mag nicht mal Schrimps, weil mich das so dran erinnert, an so Maden. Du kannst mich auch mit Mayonnaise nicht versuchen oder mit Hirn, mit Ei oder irgend so Zeug. Aber die zarteste Versuchung, seit es Schokoladen gibt, da passiert was. Das connected in Neusprech. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ja, lecker. Das will ich. Ja, vielleicht nur ein bisschen, aber die Mama hat es verboten. Ja, nur ein kleines bisschen. Und Jakobus vergleicht diesen Prozess mit der Befruchtung eigentlich, ne? Mit der Empfängnis, ein Bild von Empfängnis und Geburt im Vers 15. Jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgelockt oder fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also, Bild von Empfängnis. Der Same von außerhalb trifft auf die Eizelle der Frau und fällt dort auf fruchtbaren Boden. Und dann passiert was. Da verschmilzt es und da wird ein Kind empfangen. Und dann 9 Monate später oder so ungefähr wird das Baby dann geboren. Das Baby in dem Fall ist der Tod.
Okay, Gericht und Tod ist die Konsequenz von Sünde. Der Impuls, der von außen kommt, ist diese Versuchung, die von außen kommt und die trifft auf die Lust in meinem Herzen. Und das empfängt Sünde. Und wie bei der natürlichen Empfängnis und bis das Baby dann da ist, ja, das ist ein Prozess. Das kann Tage, Monate, vielleicht Jahre dauern. Also die wenigsten Leute fallen in total krasse Sünden von heute auf morgen. Wenn du dir das anschaust, ist da meistens ein Prozess da von kleinen Gedanken, kleinen Kompromissen und man geht so schrittweise eigentlich. Ne? Fängt im Herzen, fängt im Denken an, sagt Jesus. Also konkret hat Jesus in der Bergpredigt diese zwei Beispiele verwendet von Ehebruch und Mord. Jesus sagt, wenn der nach einer Frau lüstert, mit der du nicht verheiratet bist, das ist der Anfang von Ehebruch eigentlich. Das fängt da drin an und da oben, also bevor da sonst irgendwas sichtbar ist. Denkt an David. David und Bathsheba, die Geschichte, kennt ihr die? Ja. König David war am Dach seines Hauses und sieht da unabsichtlich ja irgendwo die Frau, die da in der Nachbarschaft badet. Fängt an, erstmal, okay, ein Bild, sehr aktuell, oder? Ständig irgendwelche Bilder, Männer am Computer oder sonst wo. Gibt ja im Sommer genug Frauen, die sich anscheinend nicht leisten können, sich ausreichend zu bekleiden. Nee, die wollen, das ist wieder Sucht in ihrem Herzen eigentlich, Anerkennung, wow, ich kann noch einen Mann beeindrucken, was immer ja dahinter steht. Das ist ja von der Seite auch. Ja. Es gibt Kleidung, die verhüllt und Kleidung, die eigentlich hervorhebt, ja, weil du irgendwas bewirken willst. Ja. Da ist ja auch ein Prozess dahinter. Aber wie auch immer, Versuchungen werden kommen. So, also David sieht diese Frau, ist da am Dach und wahrscheinlich der erste Gedanke ist, hey, wow, die ist schön. Und dann guckt er nochmal. Und dann denkt sich, oh, die will ich kennenlernen. Und dann ladet er sie auf einen kleinen Date ein. Und dem König kann man schwer widerstehen. Also wir wissen nicht genau, was da abgegangen ist. Die Frauen wurden damals natürlich auch nicht so wirklich gefragt. Aber vielleicht war es auch schmeichelhaft, dass der König dich begehrt, wie auch immer. Aber es fängt ganz klein an. Ich weiß, in meiner Geschichte damals ein ganz unschuldiger kleiner Gedanke. Ich war Single natürlich, es war langer, langer Zeit. Aber so ein kleiner Gedanke, hier so eine Frau wie die wünsche ich mir auch mal. Da war noch gar nichts irgendwo komisch oder wirklich groß Gefühle da, aber erstmal nur so ein kleines Ding. Du fängst an, mit dir selbst zu reden. Ja? Beobachte mal so diese inneren Dialoge, die du mit dir selbst führst. Okay? Und das wäre eigentlich schon der erste Punkt, wo eigentlich so ein Warnlämpchen hätte angehen müssen, zu sagen, okay, ja, cool, coole Frau, aber nicht meine. Danke, Herr, dass du so tolle Frauen machst. Ja? Und dann wäre es überhaupt kein Problem gewesen. Aber irgendwie, wie gesagt, wir waren befreundet, du redest dann mehr mit ihr, als gut ist, du lässt Nähe zu und dann entstehen Gefühle und du merkst, da läuft irgendwas und irgendwie fühlt es sich schön an, wenn du aufmerksam irgendwo und dann redest du drüber und plötzlich explodiert das Ganze und du hast das Gefühl, also wenn ich die Frau nicht habe, dann kann ich nicht mehr leben. Ja? Und du begehrst sie und ja, Riesendrama. Was macht David? Er denkt nicht nur, sagt, oh, ups, sondern er schaut nochmal, er lädt sie ein, er lässt sie holen. Ich schaue mir die mal aus der Nähe an und am Ende landen sie im Bett und er kennt die Geschichte. Und ja, sie läuft vielleicht auch aufreizend herum, in Davids Fall FKK. Ne? Aber das geistliche Schlachtfeld wirklich ist in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Da ist wirklich dieses Ding. Also, ihr zweites Beispiel, was Jesus verwendet, ist, wenn du Hass in deinem Herzen gegen einen Bruder hast, dann bist du eigentlich schon ein Mörder in deinem Herzen. Alles, was es dann noch braucht, ist vielleicht ein Anstoß von außen, eine Persönlichkeit, die sich reibt, ein Streit, ein Unrecht, eine Verletzung und du denkst, ja, dann könnte ich den Hals umdrehen. Und dann triffst du vielleicht die Entscheidung, nicht zu vergeben und lässt diese negativen Gedanken zu und jeden Tag
drehst du dich drum, was für ein A, Punkt, Punkt, Punkt. Mann, was für ein, und du lässt diese negativen Gedanken laufen und Verbitterung zu und ja, am Ende, vielleicht ist es nur Rufmord, aber du wirst zum Mörder. Du denkst ja, Mann, dem könnte ich den Hals umdrehen. Oh ja, dem könnte ich den Hals umdrehen. Dann beginnst du zu planen. Und da ist dieser Prozess, diese Versuchung, dieser sündige Impuls mit dir, dieses Zusammentreffen, Empfängnis, Sünde entsteht, das Ganze wächst, ja, und dann irgendwann kommt es zur Geburt, es gebiert den Tod. Das steht am Ende. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Also das Kind der Sünde und das Enkelkind der Lust im Herzen ist der Tod. Und denkt jetzt nicht nur an physischen Tod, vielleicht manchmal ist es so krass, aber Tod in Beziehungen. Oder dass du dich körperlich kaputt machst oder in der Ewigkeit. Und die Anwendung daraus ist, auch da langfristig zu denken. Denk nicht kurzfristig an die Lustbefriedigung. Das ist natürlich, ich meine, Sünde ist geil, ja? Ich hoffe, das darf man verwenden, das Wort. Das ist ja Werbung, Geiz ist geil, gell? Sonst wäre es ja keine Versuchung. Ja, wenn Sünde nicht erstmal sich gut anfühlen würde oder Spaß machen würde, dann hätten wir alle kein Problem. Ich war noch nie versucht, mir irgendwie einen Schraubenzieher unter den Daumennagel zu stoßen. Wirklich noch nie. Werde ich auch nie. Natürlich, am Anfang Werbeabteilung des Teufels, es fühlt sich schön an, ja, es ist eine Versuchung, wow, toll, was immer das ist, ne? Aber wir müssen das Ende bedenken. Stell dir die Konsequenzen vor, wenn du sündigst, was immer es ist. Also von mir aus Ehebruch, Porno. Okay, überleg dir mal, was würde das machen mit meiner Familie? Du hast eine Affäre. Was würde das machen mit meiner Familie? Mit deiner Frau, mit deinen Kindern? Was würde es machen mit deiner Gemeinde? Was würde es machen, dein Zeugnis für Gott? Stell dir mal wirklich die Konsequenzen vor. Was würde es machen in deiner eigenen Seele? Was würde das anrichten? Bedenke die Konsequenzen, überschlage die Kosten. Also auch da nicht kurzfristig zu denken, oh geil, sondern denk mal ein bisschen weiter. Was wäre das Ende davon? Dann wirst du schon viel realistischer sehen. Und das wird auch ein Schutz sein. Und noch wichtiger ist natürlich, wie gesagt, statt zu kämpfen dagegen, dein Herz zu pflegen. Sozusagen dein Herz unfruchtbar zu machen für die Sünde. Oder es positiv zu formulieren, dein Herz zu stärken, dein Denken zu erneuern, heißt es im Römerbrief Kapitel 12. Also indem wir ins Wort Gottes gehen, unser Denken an Gottes Denken angleichen, durch Gemeinschaft mit ihm, Gebet, Gemeinschaft mit den Geschwistern. In den Sprüchen 4, Vers 23 könnt ihr auswendig lernen, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also behüte dein Herz, pflege es wie einen Garten, okay? Präge dein Herz und dein Denken in die richtige Richtung. Du musst dir keine Filme reinziehen mit was weiß ich für Szenen. Ja? Das sind Bilder, die dann im Kopf hängen bleiben. Warum? Füll dein Denken mit guten Dingen. Ja? Das hat eine Auswirkung. Ich meine, ihr Kerle wisst es, wenn ihr schon mal, und die meisten hatten schon mal Probleme irgendwie mit Porno oder so, ja? Wenn du dir das Zeug anguckst, du gehst dann anders auf Frauen zu. Du denkst, ja, das macht was mit dir, das versaut dich, ja. Und wenn du das ausschaltest, wenn du es abschneidest und dein Denken mit guten Dingen fühlst, dann gehst du anders damit um. Es hat ganz wirklich praktische Auswirkungen auf unsere Beziehungen, wie wir mit Menschen umgehen. Wenn wir vergeben, das macht natürlich einen riesen Unterschied, wie ich dann mit den anderen Menschen umgehe, ob ich vergebe oder nicht vergebe. Und ihr wisst, ob ich die Schokolade fresse oder nicht fresse, hat einen echten Unterschied in meinem Leben. So. Also behüte dein Herz. Das ist wichtig. Und wenn wir an diese Empfängnisverhütung, geistliche Empfängnisverhütung denken, je früher wir ansetzen, desto besser. Also mein Herz stärken, meinen Sinn erneuern, versuchen, soweit wie es möglich
vermeiden. Luther hat mal gesagt, na, ich kann nicht vermeiden, dass mir ein Vogel um den Kopf fliegt, aber ich kann verhindern, dass er ein Nest in meinen Haaren baut. Ja? Und je früher wir das unterbrechen, desto einfacher ist es. Ja, also wenn ich an meine Situation denke, wenn ich diesen ersten blöden Gedanken da gefangen nehme unter den Gehorsam Christi, okay, das ist jetzt gerade Mist, ja, dann wäre überhaupt kein Problem gewesen, dann wären nicht mal Gefühle entstanden, gar nichts, ja. Aber je weiter wir es laufen lassen, je später wir ansetzen, desto krasser werden die Konsequenzen. Ja? Also in der Situation ganz konkret, also die Beziehung ist kaputt, ja. Wir mussten den Kontakt abbrechen, ganz radikal, also die Freundschaft mit diesem Ehepaar, ja. Krassere Konsequenz, als wenn ich es am Anfang gefangen genommen hätte. Und einfach diese Dinge bekennen. Ja, da ist ein sündiger Gedanke, da ist Eifersucht, da ist Habsucht, da ist Neid. Hey, das ist falsch. Das muss raus. Jesus, danke, dass du dafür bezahlt hast, dass du dafür konkret gestorben bist. Danke, dass ich mit dir gestorben bin und mit dir auferstanden bin zu neuem Leben. Ich muss das nicht mehr denken. Ich kann das loslassen. Ich kann mich freuen mit dem Bruder, der mehr hat als ich. Also wenn wir es abfangen, ist es kein Problem. Wenn wir es weiterlaufen lassen, dann entsteht ein Monster. Ja? Anderes Beispiel aus meinem Leben, Menschenfurcht zum Beispiel. Mir ist es am Anfang schwer gefallen, ich habe mich so im letzten Schuljahr bekehrt, mir ist es schwer gefallen, wirklich da mich zu outen und zu sagen, jetzt bin ich Christ, jetzt folge ich Jesus nach. Und dann hatte ich einen lieben Freund in der Gebetsgruppe, wo ich war, der ist mit so einem riesen Holzkreuz rumgelaufen. Dem habe ich erzählt, so mit meinen Kämpfen. Ja, wie. Also, weißt du, was machst du, so machst du, das hat mir sein Kreuz umgehängt. Und dann bin ich am nächsten Tag mit dem Kreuz in die Schule und alle so, hey, was ist mit dir los? Und dann war ich das letzte Schuljahr, war ich der Guru dann in meiner Klasse. Also wir hatten, war eine reine Jungenklasse, wir hatten ein ziemlich raues Klima. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich will mich von Anfang an outen. Das war dann, wo ich auf die Uni gegangen bin und weiter. Es hält ganz viele Versuchungen von dir fern auch. Oute dich von Anfang an als Christ. Steh dazu, da musst du nachher nicht irgendwie krampfhaft versuchen, irgendwas zu erklären. Oder das nimmt was von diesen Versuchungen weg. Und wir sehen hier noch zwei Ressourcen in unserer Anfechtung. Lasst uns Vers 16 und 17 lesen. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Also Gott selbst ist bei dir und er ist der Vater der Lichter, also er ist absolut gut, er ist gut durch und durch und er hat Geschenke für uns, wir nennen das Gnade, unverdiente Geschenke. Segnungen. Sei dankbar dafür. Auch wenn sie in Leid verpackt sind. Gott hat Segnungen für. Das ist sein Herz. Wie gesagt, wenn er Dinge zulässt, Anfechtungen, Versuchungen, dann meint das zum Guten. Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Er will es zum Guten verwenden, uns zu heiligen, uns ihm ähnlicher machen, uns zu stärken, nicht uns fertig zu machen. Also sei dankbar für die Segnung in deinem Leben. Das richtet dein Leben auch gut aus. Ne? Es gibt ja Menschen, die sehen das Glas eher halb voll, blessed, ja, das ist schön. Und dann gibt es Menschen, die sehen tendenziell das Glas eher halb leer. Und die neigen eher so, hey, alles Kacke, alles Mist, alles blöder Tag, so, ne? Und auch das ist eine Schwäche, ja, wo man einhaken kann natürlich, ne? Und wirklich zu danken, vielleicht machst du ja, wenn du gerade in so einer Depri-Phase bist, mach dir eine Liste von 50 Segnungen in deinem Leben. Du kannst gehen, du kannst sehen. Du hast ein Auto, du hast genug zu essen. Ja, überleg dir mal, wie gut es dir eigentlich geht und fang Gott an zu danken. Ja, das wird dich auch neu ausrichten. wenn das deine Schwäche ist. Also Gott selbst ist bei dir, er ist gut durch und durch. Manchmal sind Segnungen verpackt in Leid. Aber Gott benutzt es. Ich denke an ein Buch, was ich mal gelesen habe von Peter Kreeft. Das ist ein christlicher Philosoph, Amerikaner, Katholik. Das ist einer der Katholiken, die ich gerne lese. Und der hat ein Buch geschrieben, Liebe ist stärker als der Tod. Und da geht es um Sterben und diese Dinge. Aber eigentlich der Anlass für das Buch war eine krasse Krankheit von seiner Tochter, wo sie wirklich auf Messerschneide war und sie haben nicht gewusst, ob sie das überlebt oder nicht. Also kleines Kind. Und er beschreibt dann so ganz am Ende, da erzählt er dann, warum er das Buch geschrieben hat und so der Kontext. Und er hat auch beschrieben, was es mit ihnen gemacht hat als Familie. Ja, wenn du nicht weißt, wie lange dein Kind noch zu leben hat, er hat gesagt, plötzlich bist du dankbar für jedes Geraunte und für jeden Zornausbruch und weil du denkst, ja, das könnte der Letzte sein. Und sie haben gelernt, sogar dankbar zu sein, ja, für die Situationen, wo es normalerweise, ah, so Mist, schon wieder und hey, könnte das letzte Mal sein, dass mein Kind raunzt. Und er hat das beschrieben, ja, wie Gott wirklich gut ist und diese Perspektive gewechselt hat. Oder ja, vielleicht ja, die Diagnose bekommen haben, hey, du hast Krebs, ja, und du fängst an, neu zu denken. Wir nehmen das oft so selbstverständlich. Oh, ich darf wieder aufstehen, einen neuen Tag und die Sonne scheint und nimmst Dinge vielleicht bewusster wahr. Also oft sind dieses Leid auch, da sind versteckte Segnungen drin und lasst uns die auch nicht verpassen. Gott will es zum Guten wirken. Und ich meine, wir kennen das Ende. Das Ende ist die Herrlichkeit. Und ich meine, wenn der Krebs mich in seine Herrlichkeit befördert, war er am Ende betrachtet gut oder schlecht? Ja, setzt die Dinge in Perspektive. Ich würde auch den Autounfall bevorzugen. Kurz und schmerzlos. Aber können wir uns nicht aussuchen, gell? Auf jeden Fall wissen wir, die Güte des Herrn ist jeden Morgen neu und er ist besorgt um uns. Und es ist auch so wichtig, dass wir unser Gottesbild da klar zurechtrücken. Ja, weil wenn wir zweifeln an der Güte Gottes, dann werden wir uns selbst zurückhalten. Dann werden wir ihm nicht hingegeben sein. Und dabei will er unsere Stärke sein, gerade auch in schweren Zeiten. Okay, Vers 18, wir müssen dann ein bisschen Tempo machen hier. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren. Da haben wir eine weitere Ressource, das Wort der Wahrheit, das Evangelium. Wahrheit, Gottes Wort ist unser Schutz, sehen wir am Beispiel von Jesus. Dreimal hat er gesagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Er hat uns durch das Wort der Wahrheit geboren, also geht es hier um unsere geistliche Geburt, um unsere neue Geburt durch den Geist Gottes, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Diese verfolgten Christen aus dem jüdischen Hintergrund waren die Ersten, die sich zu Jesus bekehrt haben, also die erste Frucht der Bekehrten. Also wir sind wiedergeboren, wir sind geistlich lebendig mit ihm, Gott selbst wohnt in uns. Das ist auch eine Ressource, ne, die wir haben. Wir sind nicht mehr die, die wir vor unserer Bekehrung waren, okay? Deswegen müssen diese alten Impulse, dieses Fleisch uns nicht mehr beherrschen, wie es früher gewesen ist. Früher konnten wir nicht Nein sagen. Heute haben wir eine ganz andere Stellung in Christus. Wir können Nein sagen zur Sünde und zur Versuchung in seiner Kraft. Also er lebt in dir. Er ist unsere Befähigung, er ist unser Trost, er ist unsere Hilfe. Wegen dem, wer er ist und wie er ist gut und auch wo er ist in uns. Also habt keine Angst vor Herausforderungen. Seid stark in ihm, seid zuversichtlich, selbst in Versuchungen. Amen. Lieber Vater, danke für dein gutes Wort und Ja, danke, dass das echt praktisch ist, was wir hier lesen. Und danke, dass du uns nicht allein gelassen hast. Dass wir eine Zukunft haben und eine Hoffnung haben, dass du bei uns bist, dass wir Familie sein dürfen, dass wir Geschwister haben, die auch ein Schutz für uns sind, dass wir weise umgehen dürfen, dass wir dein Wort haben. Und Vater, ich möchte einfach beten für alle von uns, die jetzt gerade in der Situation der Anfechtung und der Versuchung sind. Wir alle wahrscheinlich in einem gewissen Maß, aber vielleicht gibt es welche, die ganz besonders herausgefordert sind. Und an sie möchte ich denken heute zum Abschluss. Füll du sie mit deinem Geist, Herr. Richte sie neu aus. Stärke du und führe du uns auf deinen guten Weg, Vater. Amen.